In den letzten beiden Gottesdiensten haben wir ja die 10-tägige Gebetsinitiative für jüdische Menschen angekündigt. Und sie geht von dem Evangeliumsdienst Beit Sah Shalom aus. Das ist ein größeres messianisches Werk in Berlin, das seine Hauptaufgabe darin sieht, den Juden in aller Welt das Evangelium zu bringen. Also sie bringen es den Juden in Berlin. Sie laden Menschen ein, die das lernen wollen. Mit Seminaren kann man das lernen und dann auch in 4 Wochen im Sommer, die angeboten werden, auf die Straße gehen und speziell jüdischen Menschen das Evangelium bringen. Sie haben inzwischen eine Außenstelle in Tel Aviv und auch in Amerika 2, glaube ich. Also es breitet sich weiter aus. Der Leiter ist Wladimir Pikman und er ist einfach ist ukrainischer, messianischer Jude. Und er hat es einfach so sehr auf dem Herzen, seinem Volk das Evangelium zu bringen. Wir kennen ja die Gebetsbewegung für die muslimische Welt, die wir ja auch hier jedes Jahr angekündigt bekommen und zu der jeder aufgerufen ist zur Zeit des Ramadan. Und warum beten wir im Ramadan? Weil die Moslems in dieser Zeit fasten und sie suchen Gott. Und deswegen sind sie besonders offen für geistliche Erfahrungen und unser Gebet kann mehr bewegen als in anderen Zeiten. Und genau so ist dieses Gebet für jüdische Menschen auch in einer ganz bestimmten Zeit und nicht zufällig in diesem Datum, nicht zufällig 15. bis 25. September, sondern es ist eine ganz bestimmte Zeit und zwar ist es die Zeit zwischen Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, und dem großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns als Gemeinde, jeder wie er es empfindet, dieser Gebetsinitiative noch mehr über die biblischen Feste zu erfahren, ein bisschen mehr Hintergrund zu haben. Die biblischen Feste sind die, die Gott selbst in der Bibel festgelegt hat und die in allen Generationen gefeiert werden sollen, bis heute und darüber hinaus, bis in die Ewigkeit. Das sind zum Beispiel die Feste Pessach, das mit dem Sederabend anfängt und das wir hier in der Gemeinde ja auch schon gefeiert haben. Shavuot, das parallel zu Pfingsten liegt, Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, und Sukkot, das Laubhüttenfest. Es gehören noch 2 andere dazu, aber die sind die Hauptfeste. Alle diese Feste sind auch, und das ist wichtig, prophetisch. Sie sind prophetisch und weisen auf den jüdischen Messias, Jesus, hin. Und fast alle sind schon erfüllt. Die Prophetien, die da drin enthalten sind, die sind schon erfüllt, da Jesus ja schon gekommen ist. Wenn es also eine Prophetie ist, die auf ihn bezogen ist und er ist schon da, dann ist es erfüllt. Ja, das ist super. Aber die Juden feiern Pessach noch als Erinnerung an die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Das Blut eines Lammes, das auf ihre Türpfosten gestrichen wurde, rettete sie vor dem Todesengel bei dem Auszug. Und die Prophetie des Festes wurde erfüllt, als Jesus als Lamm Gottes, also hier haben wir das Lamm wieder, die Menschheit aus den Sünden gerettet hat. Nur das Laubhüttenfest ist noch nicht erfüllt. Es erfüllt sich erst mit dem zweiten Kommen Jesu. Viele Dinge werden sich rund um das zweite Kommen Jesu ereignen. Das kann man zum Beispiel lesen in Sacharja in den Kapiteln 12 bis 14 oder in Matthäus 24. In Sacharja 14, 16 lesen wir, die Überlebenden der Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, und hier geht es um den endzeitlichen Kampf der Völker gegen Jerusalem, den wir noch erleben werden. Also die Überlebenden der Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern und Jahwe, den allmächtigen Gott, anzubeten. Das steht also noch aus. Die jüdischen Feste sind nicht von Gott angeordnet. Es ist ein Unterschied zwischen biblischen Festen und jüdischen Festen, sondern sie haben sich aufgrund besonderer Erfahrungen mit Gott als Traditionsfeste entwickelt. Also zum Beispiel Chanukka, das in der Adventszeit liegt. Warum beschäftigen wir als Christen uns denn nun mit den Festen, mit den biblischen Festen und warum feiern wir sie auch teilweise? In Epheser 2, 19 bis 20 lesen wir: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, ja, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also wir sind als Christen nicht mehr Gäste und wir sind nicht mehr fremd, sondern wir sind in die edle jüdische Wurzel eingepflanzt und damit zu Hausgenossen geworden in Gottes Haus. Wir gehören zum erweiterten Familienkreis. Die Familiengeschichte Israels wird damit Teil unserer eigenen Geschichte und auch unserer Identität. Deshalb können wir auch zum Beispiel Pessach feiern und uns dabei dankbar an die Errettung der Israeliten aus der Sklaverei erinnern. Die Lebenslinie aber, die da angefangen hat, die führt durch die Zeiten hindurch direkt zu unserer eigenen Errettung. Das, was da gefeiert wurde, führt zu der eigenen Errettung, die, wie wir ja wissen, in Jesus stattgefunden hat. Das bedeutet nicht, dass man dadurch jüdisch wird, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man das feiert, sondern es ist eine Form, die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens zu ehren. Ja, uns dessen bewusst zu sein, wo ist unsere Wurzel und wir ehren unsere Wurzel. Kommen wir zu Rosh Hashanah, dem Startpunkt der Gebetsinitiative, und Yom Kippur, dem Schlusspunkt. Rosh Hashanah geht auf das biblische Fest Yom HaTeruah, den Tag des Posaunenblasens, zurück, aus 3. Mose 23. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am ersten Tag des siebten Monats sollt ihr Ruhetag halten, mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung oder auch zur Erinnerung. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Die Juden glauben, dass an diesem Tag das Buch des Lebens geöffnet wird, dass Gott an diesem Tag das Buch des Lebens öffnet. Und um für ein weiteres Jahr ins Buch des Lebens eingetragen zu werden, hat man 10 Tage Zeit, sein Leben vor Gott wieder in Ordnung zu bringen. Man betrachtet das letzte Jahr, tut Buße da, wo es sein muss, und ganz wichtig, kehrt um. Also man tut nicht Buße für eine Sünde und geht dann weiter in der Sünde, sondern dann kehrt man um und geht ohne dieses weiter. Man bringt auch Dinge mit Mitmenschen wieder in Ordnung, mit Familienmitgliedern, Nachbarn, Kollegen oder wem auch immer. Das Shofar spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. In den Gottesdiensten wird das Shofar geblasen, in einem prophetischen Sinn, nämlich, dass Gott sein Volk zurückruft, dass Gott sein Volk zur Umkehr ruft, damit er es neu segnen kann, wie es so schön in dem Lied dargestellt war. Ich finde es herrlich. Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, hat sich später als Tradition zu dem Posaunenfest gesellt, sozusagen. Das ursprüngliche Fest ist das biblische Posaunenfest. Rosh Hashanah hat sich sozusagen dazu gesellt. Insofern ist an Rosh Hashanah einmal zu spüren die Neujahrsfreude, die dort mit bestimmten Ritualen auch gefeiert wird. Man isst zum Beispiel Apfelspalten mit Honig und sagt, möge das nächste Jahr süß sein, ja, süß wie Honig und so weiter. Und aber gleichzeitig hat man eben auch weiterhin diesen Ruf zur Umkehr. Am 10. Tag ist Yom Kippur. Das ist ein Fastentag. Da kommt diese Bußzeit zum Abschluss. Man ist wieder voll im Reinen mit Gott, wird für ein weiteres Jahr ins Buch des Lebens eingetragen. Ja. Und am Ende des Tages wird nach jüdischem Verständnis das Buch für ein Jahr geschlossen. Danach gibt's keinen Eintrag, muss man warten bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten Yom Kippur. Ich habe gehört, dass Leute, sogar säkulare Juden, die so mit der ganzen Bußzeit eigentlich nicht so viel im Sinn haben, dass die zu diesem Abschlussgottesdienst an Yom Kippur gehen und darauf achten, dass sie noch vor 12 in die Synagoge kommen und noch schnell irgendwas bekennen, damit sie noch ins Buch des Lebens eingetragen werden. Also ist auch etwas, was wir uns ja überhaupt gar nicht vorstellen können. Ja. Ich glaube, es ist nicht so schwer, den Hinweis auf Jesus in diesem Fest zu entdecken. Das Interessante ist, dass die Juden den prophetischen Aspekt, der auf Jesus hinweist, auch erkennen. Es ist ja nicht so, dass wir die Bibel lesen und sagen, ah, das war prophetisch, aber die Juden wissen das nicht. Nein, die Juden leben voll in diesem prophetischen Aspekt. Ja? Aber sie erkennen den Messias nicht. Sie warten leidenschaftlich darauf, dass er kommt. Mir tut es dann manchmal leid, mir tut es manchmal weh, zu wissen, was sie alles tun, um ihr Leben irgendwie vor Gott in Ordnung zu bringen und nicht erkennen, dass Jesus der Messias ist und dass er alles schon getan hat, damit wir vor Gott bestehen können. Wir haben es erkannt, dass Jesus von Gott geschickt wurde, um unser Opferlamm zu werden und uns ein für alle Mal von der Schuld zu erlösen. Wir können auch erkennen, und das finde ich auch wichtig, dass in dem Fest der Trompeten von Gott schon eine Grundstruktur angelegt worden ist für das Leben mit ihm. Eine Struktur, die weiterhin gilt, auch nach der Erlösung. Und was ist das für eine Struktur? Es ist die Tatsache, dass wir immer wieder umkehren müssen, auch wir, von unseren Dingen, die Gott nicht gefallen, von Sünden, die wir begangen haben. Wir sind umgekehrt von unserem alten Leben, in dem Moment, als wir Jesus als unseren Erlöser und Retter haben. Und jetzt stehen wir nicht mehr unter der Macht der Sünde, sondern wir stehen im Buch des Lebens. Wir sind eingetragen in das Buch des Lebens. Da kann man eigentlich nur Halleluja sagen. Ja, Halleluja. Trotzdem sündigen wir aber immer wieder. Aber was für eine Gnade, dass wir deswegen nicht Angst haben müssen, aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden. Oder dass wir nicht auf Yom Kippur warten müssen, um dann für ein weiteres Jahr ins Buch eingetragen zu werden, sondern wir können jederzeit und überall unsere Sünden bereuen, ans Kreuz bringen und umkehren. Entweder alleine vor Gott oder mit Menschen, die er uns auch an die Seite stellt. Wer sich zu Jesus bekennt, ist ein für alle Mal ins Buch des Lebens eingetragen. Amen, ja. Den Hinweis darauf finden wir in verschiedenen Bibelstellen, die wir jetzt nochmal zusammen angucken können. Zum Beispiel im Hebräerbrief, da lesen wir im Kapitel 12, 22, 23, ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen. Er spricht erst darüber, dass früher die Juden zu dem Berg, an dem Gott war, nicht nahe kommen durften. Wenn sie zu nah daran kamen, dann mussten sie sterben. Und dann sagt er, ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Da ist jetzt nicht dieser Begriff Buch des Lebens, aber im Himmel aufgeschrieben zu sein bedeutet, in dort zu stehen, wo das Leben ist. Ja, also praktisch im Buch des Lebens. Eine andere Stelle, als die Jünger zu Jesus kommen und ihm erzählen, dass sie sogar Dämonen austreiben konnten, da sagt Jesus in Lukas 10, Vers 20, doch darüber sollt ihr freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist das einzig Wichtige. Und in der Offenbarung, in dem Brief an die Gemeinde in Sardes, Kapitel 3, Vers 4 und 5, aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug mir herziehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich auf weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen, jetzt kommt's, nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, was den Gemeinden sagt. Und ich glaube, da dürfen wir uns in diesem Bild auch sehen, mit dem weißen Gewand und neben Jesus gehen zu dürfen. Im Ersten Testament lesen wir zum Beispiel bei Daniel, Daniel 12, Vers 1, er bezieht sich dort auf die Endzeit. In jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, auftreten, der für dein Volk einsteht. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es seit Menschengedenken keine vergleichbare gab. Aber jeder einzelne Angehörige deines Volkes, dessen Name im Buch geschrieben steht, wird zu jener Zeit gerettet werden. Und wenn wir jetzt, er sagt das ja zu Gott, jeder einzelne deines Volkes, und er meint damit alle, die zu Jesus gehören. Wir gehören auch zu seinem Volk. Eine spannende Aussage habe ich gefunden im 2. Mose, Kapitel 32, 33 und 34. Die Situation ist die, dass die Israeliten das goldene Kalb geformt haben, als Mose auf dem Berg war. Und Mose redet mit Gott. Am nächsten Tag sagte Mose, erstmal zum Volk, Entschuldigung, und dann mit Gott. Am nächsten Tag sagte Mose zum Volk, ihr habt eine schwerwiegende Sünde begangen. Aber ich will noch einmal zum Herrn auf den Berg steigen. Vielleicht kann ich es erreichen, dass er euch vergibt. Und so kehrte Mose zum Herrn zurück und bat, diese Leute haben eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Doch ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde. Wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du führst. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Stelle hat mich sowas von berührt und berührt mich immer noch, dass Mose, der dieses Volk ja in die Freiheit führen sollte, dass er sich so identifiziert mit diesem Volk, dass er einfach nicht anders kann, als Gott zu bitten, vergib ihnen ihre Sünde, vergib ihnen, bitte Herr, vergib ihnen, ja. Aber wenn du ihn nicht vergeben kannst, dann streich mich aus. Also wenn er nicht vergibt, dann werden sie ja aus dem Buch ausgestrichen. Und wenn du ihn nicht vergibst, dann streich mich auch. Und darin sieht man einfach diese unglaubliche Herzensverbindung zwischen ihm und dem Volk. Und darin wird uns auch nochmal deutlich, wie wichtig Fürbitte ist. Das ist das Beispiel auch für Fürbitte. Am Ende aller Zeiten kommt der Tag, an dem jeder Mensch vor Gott steht und an dem das Buch des Lebens dann geöffnet wird. In Offenbarung 21 wird die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems ausführlich beschrieben. Müsst ihr mal lesen, es ist immer wieder wunderbar. Und dann endet es mit dem Vers 26 und 27. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen. Auch niemand, der Götzendienst treibt oder Lügen verbreitet, sondern nur die, jetzt kommt's wieder, deren Namen im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben ist. Wenn die Juden heute, die Jesus noch nicht gefunden haben, denken, Gott öffnet das Buch des Lebens, dann wissen sie nicht, es gibt das Buch des Lebens als Buch des Lammes. Es hängt mit Jesus zusammen. Ja, das Buch des Lebens hängt mit Jesus zusammen, weil es mit seinem, mit dem Leben zusammenhängt, das wir in ihm haben. Ich lese das einfach nochmal. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen. Auch niemand, der Götzendienst treibt oder Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Kommen wir zurück zu der Gebetsinitiative, die jetzt startet demnächst. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen sollen wir ja auch das Evangelium, wann immer es geht, an andere weitergeben, ohne Scham. Und Paulus weist uns darauf hin, dass Gott das zuerst den Juden gebracht hat und dann uns. In Römer 1, Vers 16 lesen wir, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Also die Betonung liegt auf, der glaubt. Und zwar an Jesus als den Erlöser. Die Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Die Juden haben das Evangelium zu uns gebracht. In der ersten Zeit nach Jesu Auferstehung unter der Christenverfolgung. Oder ja, das waren ja gar nicht Christenverfolgung, sondern es waren die gläubigen Juden, die verfolgt wurden. Es waren ja zuerst nur Juden und die sind unter der Verfolgung in alle Welt hinaus verstreut worden und haben überall das Evangelium hingebracht und deswegen haben wir es heute. Aber leider gibt es unter den Juden, unter den jüdischen Menschen viel mehr, die nicht selber an Jesus glauben, als die, die an Jesus glauben. Das ist die Entwicklung über 2000 Jahre. Aber Gott vergisst sie nicht und er hört nicht auf, sie zu lieben und er sehnt sich immer noch und immer wieder und immer weiter danach, jeden Einzelnen ins Buch des Lammes eintragen zu können, egal wo er ist auf diesem Erdball. Und die Juden sind verstreut über die ganze Erde. Auch heute noch. Deswegen sind die 10 Tage der Umkehr zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur geistlich so besonders bedeutsam. Und deswegen, wer dazu ein Ja finden kann, wollen wir für die Juden beten, damit viele von ihnen mit Yeshua in Kontakt kommen können und sie ihren Messias finden. Denn er ist ja gerade auch für sie der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sie müssen einfach erkennen, sie sollen einfach erkennen, dass niemand, wirklich niemand, auch sie nicht als das auserwählte Volk Gottes zum Vater kommen kann, außer durch Jesus. Können wir lesen in Johannes 14, Vers 6. Jetzt haben wir uns überlegt, wie wir mit dieser Botschaft, dass wir im Grunde genommen auch immer wieder auf das Schofar hören sollen, wenn Gott uns ruft, wie wir damit heute im Gottesdienst auch nochmal konkret werden können. Lydia.